Nachhaltiges Investieren, der Sustainable Finance Podcast der Börsenzeitung. Diese Episode wird präsentiert von Union Investment.
Ja, meine Damen und Herren, ich heiße Sie herzlich willkommen. Mein Name ist Detlef Fechtner, ich bin Chefreporter der Börsenzeitung und ich habe heute das Vergnügen, Sabine Reifenberger zu vertreten, die in Urlaub ist. Und wir wollen aber trotzdem über nachhaltiges Investieren reden und das tun wir mit Roland Kölsch. Herr Kölsch, wir freuen uns sehr, Sie hier begrüßen zu dürfen. Sie sind Verantwortlicher für Standard und Labels beim gemeinnützigen Wissenschaftsverein FIRST, F-I-R-S-T. Und was das genau auf sich hat, darüber werden wir nachher noch zwei Worte verlieren. Aber wir fangen mal an mit unserem Gespräch. Sie haben eine sehr kritische Position zu den Vorgaben, vor allem zu dem Zusammenspiel der verschiedenen Vorgaben, die uns da aus Europa erreichen. Ich will das mal mit dem Stichwort Kuddelmuddel umschreiben. Worin besteht denn dieses Kuddelmuddel?
Ja, Herr Fechtner, erstmal schön, dass ich wieder im Böls-Podcast dabei sein darf. Die Kritik, die haben nicht nur wir oder ich. Ich glaube, die hat der ganze Markt. Bisschen möchte ich ausholen, um vielleicht das Verständnis besser zu machen, weil wir darauf bestimmt noch eingehen werden. Die EU hat immer noch natürlich das löbliche Ziel, Kapitalflüsse mittels Nachhaltigkeit oder nachhaltigen Geldanlagen umzulenken, hat, wie wir aber wissen, das Pferd ja von hinten aufgezäumt, indem es über den Finanzmarkt ging, in der Hoffnung, dass sich in der Realwirtschaft etwas tut. Natürlich ist das ein Hebel, der Finanzmarkt, aber wir kriegen ja jetzt erst in 2025 die Berichte der Realwirtschaft für 2024, ich erspare mir Details, das sind mehrere Stufen, also diese ganzen Daten, die bekommen wir jetzt erst langsam. So. Aber der Finanzmarkt musste vorangehen, ist auch vorangegangen. Nur wenn Regulatorik das Spielfeld bestimmt, dann will man natürlich wissen, nach welchen Pflichten hat man sich zu richten. Dann gibt es dann so eine Taxonomie, eine grüne, wo dann Wirtschaftsaktivitäten umwelttechnischer Natur festgestellt oder festgelegt werden. Da gibt es eine Transparenzverpflichtung, eine Offenlegungsverordnung und da gibt es auch die Art und Weise, wie Vertrieb gemacht werden soll, Beratungsgespräche zu laufen haben. Das ist die MiFID, im Grunde genommen für die Banken und Fondsgesellschaften, die Nachhaltigkeitspräferenzabfrage und die Versicherer, die IDD. So. Und diese konkreten Ausflüsse der EU sind in sich zwar stimmig, aber miteinander überhaupt nicht verzahnt. Und das führt zu diesem, was Sie als Kuddelmuddel bezeichnen, zu dieser Verwirrung. Man weiß ja nicht genau, wo man anzusetzen hat und teilweise ergeben sich einfach große Fragen aus diesen ganzen verschiedenen Regulatoriksträngen.
Da lassen Sie mich gleich mal konkreter nachfragen, weil Sie haben jetzt gesagt, Nachhaltigkeitspräferenzabfrage, die ja über die MiFID vorgegeben ist, die wird ja von einigen in der Branche als weltfremd, marktfremd bezeichnet. Ist das so? Haben Sie da auch ein kritisches Verhältnis zu dieser Präferenzabfrage?
Ich habe damals eine Bankausbildung gemacht, als die Telekom-Aktien vertrieben oder verkauft worden sind. Also ich kann mir immer noch gut vorstellen, wie Onkel Otto, Tante Else draußen ticken. Da hat sich, glaube ich, nicht so viel geändert. So. Und jetzt, wenn du halt eine Beratung machen musst, bei der du Begriffe erläutern musst, so, und dann gibt es aber einmal aus der Taxonomie und aus der Offenlegungsverordnung zwei verschiedene Möglichkeiten, wie du eine nachhaltige Investition definierst. Da ist ja im System im Grunde genommen schon eine Verwirrung angelegt, weil du müsstest dann eine Kundin, einen Kunden fragen, okay, wie sieht's aus, was willst du? Und da gibt es einmal die Möglichkeit nach so einer Taxonomieverordnung und einmal nach einer Offenlegungsverordnung. Und dann müsste der Berater, die Beraterin natürlich auch in die Details gehen, wo wir Freaks uns natürlich schon die Köpfe zerbrechen, wie das geht. Ja, oder du hast einen dritten Weg, also es gibt drei Wege, die vorgegeben werden dann, wo du nach sogenannten nachteiligen Nachhaltigkeitsauswirkungen berätst. Also kurzum, das ist so eine strikte Vorgabe, dass du erstmal die Leute aufschlauen musst, die das beraten. Dann musst du auch Lösungen haben, die die EU selbst nicht liefert, weil sie eben nicht die genauen Unterschiede so spezifiziert, dass man genau damit argumentieren kann. Das heißt, es gibt schon einen Interpretationsspielraum. Und das führt dazu, wenn man so will, dass das der Showstopper ist, weil auch aus haftungsrechtlichen Gründen, das muss man ja leider auch immer mitdenken, das ist nicht unbedingt der Unwille der Finanzberaterschaft. Ja. Wenn du irgendwo einen kleinen Fehler machst, ja, da ist man ja direkt schon mit einem Bein im Knast. So, und dann umgehen die Menschen das und beraten den Kunden sicherlich weiterhin auf Nachhaltigkeit. Aber wenn man so will, bildlich gesprochen, das Häkchen wird vermutlich erstmal bei Nein gesetzt. So. Und dann verliert man auch viel Potenzial.
Also das führt dann dazu, dass, was wir ja auch gesehen haben, dass die Zahl derer, die dann tatsächlich in nachhaltige Produkte reingeht, nicht gestiegen ist, sondern sogar zwischenzeitlich mal gesunken ist. Aber wir waren ja beim, ich sage mal das Stichwort Kuddelmuddel. Also hier haben wir jetzt einen Fall, wo man verschiedene Begriffe aus der Taxonomie und der Offenlegungsverordnung dem Kunden präsentiert und der dadurch verwirrt wird. Jetzt habe ich aber auch verstanden, dass Sie ein kritisches Verhältnis zu der Offenlegungsverordnung, so wie sie gemacht ist, an sich haben. Halten Sie die für zu komplex, für zu verwirrend?
Also man muss sich ja fragen, wenn das Ziel Transparenz ist, ja, wir haben Produkte, die einen Beitrag liefern, wie stark der ist und wie impactbezogen ist, ein anderes Thema. Und wir haben Produkte, die gar nicht mal das Ziel haben oder die Ambition. Wenn ich ja wissen will, welche Nachhaltigkeitseigenschaften ein Produkt hat, dann möchte ich das doch für alle Produkte haben. Also es müsste ja eine Offenlegung für alle Produkte geben. Jetzt hat man da drei Artikel eingeführt. Und jetzt muss man halt den Markt so verstehen, wie er tickt, oder man muss mit ihm umgehen. Der Markt lief hin, der sucht händeringend eine Art Differenzierung. Und wenn jetzt auf jedem Produkt Artikel 6 oder 8 oder 9 draufsteht, dann wurde das halt als Art Qualitätszeichen, als Labeling, als Kategorisierung genutzt. Hier Artikel 8, Artikel 9 Produkte. Das heißt, was der Markt draus gemacht hat, ist sicherlich überhaupt nicht das Ziel gewesen. Hinzu kommt, die Aufsichtsbehörden sagen selber, naja, wir überlassen es dem Markt dann zu definieren, was eine nachhaltige Investition ist. Für die Fachleute, das ist dieser berühmt gewordene Artikel 217 auf der Offenlegungsverordnung. Und der wird halt sehr breit interpretiert. Dass, wenn ich dann zum Beispiel mit Quoten arbeite, in der Schweiz hat man Asset Manager gefragt, welche Quote gebt ihr denn an nach dieser Offenlegungsverordnung beim MSCI World? Und da gibt es vom Top-Quartil bis zum untersten Quartil alles Mögliche. Und ein weiterer, glaube ich, interessanter Punkt ist, selbst ESG-Rating-Agenturen, bei denen wir wissen, die sind untereinander je nach Ansatz natürlich sich nicht immer grün, weil die einfach andere Gewichtungen, andere Schwerpunkte sind. Aber wenn jetzt eine Agentur für sich einen Maßstab anlegt, der laxer ist, der aber auch legitim und legal ist, oder einen strengeren, ich spare mir Details, dann kannst du bei einem identischen Index einmal eine Quote von 84% und 13% bekommen. Also aus der Offenlegungsverordnung heraus ergeben sich dann leider vielfältige Probleme, wieso nicht nur wir auch damit unzufrieden sind. Und die EU hat es ja selbst erkannt, dass das reformierbar sein muss oder reformiert werden muss. Und da sind wir jetzt auch in der Debatte. Die Konsultation ist abgeschlossen. Also es gibt einen Hoffnungsschimmer.
Da würden wir jetzt noch gleich kommen, aber nochmal vielleicht eine letzte Frage. Also die Artikel 6, Artikel 8, Artikel 9 Kategorisierung, nur um sie richtig zu verstehen, da sagen Sie, das hat einfach zum falschen Verständnis geführt, dass das quasi ein Label, ein Markenzeichen ist und ein Differenzierungszeichen. Und das hat dann dazu geführt, dass es sozusagen die falschen Schlussfolgerungen daraus gezogen wurden. Ist das richtig verstanden?
Genau, es ist primär Transparenz, es ist kein Inhalt. So, um den Inhalt kümmern sich andere. Also es führt zu der Erkennung des Inhalts, aber wie wertvoll dieser Inhalt ist, das regelt die Offenlegungsverordnung natürlich nicht.
Ja, jetzt haben wir ein paar Ansatzpunkte gefunden oder ein paar Hinweise von Ihnen erhalten, wo es hapert, wo Sachen sehr komplex sind. Ehrlicherweise allein schon in der Art und Weise, wie Sie es vorgestellt haben, kriegt jeder ein Gefühl dafür, mal 83 oder 87 und mal 13%. Das fällt ja wirklich auseinander, dass dieses System auf jeden Fall nicht das Beste aller Systeme ist, das man sich vorstellen kann. Deswegen, wie machen wir es denn jetzt besser? Was sind die ersten Schritte? Sie haben angedeutet, dass die Aufsichtsbehörden und die Gesetzgeber selbst auch nicht sehr zufrieden sind damit.
Genau, also aus den EU-Institutionen selbst kamen ja auch schon Vorschläge. Also die drei Aufsichtsbehörden, die ESAs, die haben eine gemeinsame Position und empfehlen, dass man entweder so eine Produktkategorisierung macht oder ein Scoring oder eine Kombination, wobei sie sagen, die Kombination wird vielleicht ein bisschen schwierig. Die deutsche BaFin hat sich auch in Sachen Produktkategorisierung geäußert. In UK, die haben schon ein System. Die Holle, die niederländische Aufsicht, hat da auch entsprechende Vorschläge gemacht. So, da will man also jetzt ansetzen, weil vielleicht auch sachlich kritisiert. Das ist ja ein sehr guter Vorstoß, mit der Taxonomie voranzugehen. Jetzt kommt immer mehr realwirtschaftliche Aktivitäten, die darauf aufbauen. Aber es ist halt noch in einem frühen Stadium. Ja, wie gesagt, die Unternehmen mussten die meisten seit 24 Staaten sammeln. In 25 sehen wir die Berichte. Aber es ist halt noch nicht alles davon erfasst. Das heißt, wenn du einfach Unternehmen hast und dann noch Unternehmen, die vielleicht nicht in der EU sind, wo qua Geografie und qua Nichterfassung eine große Lücke ist, dann hilft es Stand heute noch nicht, was natürlich viele gerne hätten, weil wir das aus diesem Nutri-Score-System oder aus so einem Kühlschrank-Effizienzsystem kennen, eine einfache Farbe draus machen. Da kommen wir vermutlich hin, deswegen auch ein Vorschlag, Der Sustainable Finance Beirat hat sich da auch entsprechend Gedanken gemacht und positioniert, dass das Sinn macht. Aber gleichzeitig sagte der Beirat, aufgrund der jetzigen Regulatorikzustände bitte nicht quantitativ, nicht mit Schwellenwerten arbeiten, sondern qualitativ. Also wir kommen vielleicht dahin. Die Vorschläge sind jetzt Produktkategorisierung und oder Skala oder eben halt die Kombination davon.
Aber da will ich nochmal einhaken. Das ist natürlich das, was sich Kunden wünschen, was Anleger sich wünschen. Sehr klare, sehr einfache Nutri-Score war jetzt das Stichwort. Oder beim Kühlschrankkauf, da kriege ich Kategorien, Energieklassifizierung. Was ist sozusagen, was muss man auf dem Weg dahin machen? Das ist eben das Stichwort gefallen, vielleicht weggehen von den Quoten, so habe ich das verstanden. Nicht quantitativ, sondern qualitativ. Können Sie uns da nochmal ein, zwei Worte zu sagen?
Ja, also wir machen ja auch mit diesem Wissenschaftsverein die ganzen Arbeiten für das FNG-Siegel. Da sehen wir rund 100 Asset Manager mit ihren 200, 300 Produkten. Und wenn wir dann sehen, dass wenn man sich nach der durchdefinierten Taxonomie richtet, vor kurzem kam wieder ein Monatsreport, dann sagte eine, nach dieser Agentur liegen wir bei 29% Taxonomie Alignment und bei einer anderen Agentur bei 57%. Das ist also zu früh jetzt, im Grunde genommen eine Quote zu nehmen, die ja jeder hat, auch wenn sie bei null ist, und da einen Maßstab zu setzen. Das heißt, ich glaube nicht, dass es im jetzigen Stadium, das wird bestimmt noch 2-3 Jahre dauern, so einfach sein wird, leider, mit einer Quote und dann macht man ein dunkelgrünes A oder ein rotes E oder was auch immer dran zu machen. Jetzt kommt aber noch ein anderer Punkt. Wir haben ja diesen Kanal zwischen dem Produktanbieter und dem Nachfrager. Also ein Asset Manager, der produziert Portfolios mit Inhalten. Ja. Und in der Regel denkt der ja auch, wir hatten das bei Prix, wir haben es bei Small Caps, wir haben es Value Groß, in so Kategorien, in Eigenschaften. Und vermutlich ist es leichter, wenn der in diesen Produkteigenschaften-Kategorien denkt, denn der Vertrieb tut sich dann vielleicht auch einfacher damit, diese Kategorien, und da ist zum Beispiel sehr prägnant auf dem Tisch, viele verstehen, glaube ich, dass Dinge, die schon grün sind, per se nachhaltig sind. Ja, da denkt man an Themen, dann denkt man an diese Ziele der Vereinten Nationen, ob das Bildung ist, Wasser, erneuerbare Energien. Mhm. Aber, und das ist jetzt der große Wurf, der gelingen muss eigentlich, die ganze Wirtschaft muss sich ja hin zu mehr Nachhaltigkeit bewegen, transformieren. Also dieses Braun zu Grün ist ja auch ein sehr und vielleicht sogar besserer Nachhaltigkeitsgedanke, wenn wir dann auf die Impact-Thematik zu sprechen kommen. So. Und das verstehen vielleicht Menschen besser. Daher schließt das eine das andere nicht aus. Nur wir denken, wenn man in solchen Produktkategorien denkt, ist es verständlicher, erklärbarer. Und man kann da jeweils andere Kriterien festlegen und muss nicht irgendwie mit einer eierlegen Wollmilchsau den Versuch starten, irgendwo alles zu erschlagen. Und ein Scoring ist da auch Stand heute noch zu früh.
Ja. Also, ich komme sozusagen auf die Zielgeraden unseres Gesprächs. Wenn wir das jetzt mal ein bisschen zusammenfassen, was wäre denn der nächste logische Schritt? An welcher Stelle müssten denn die Regeln setzen oder die Regeln nochmal konkretisieren, also die Aufsichtsbehörden, jetzt etwas tun? Passiert das im Rahmen einer Revision einer Richtlinie oder der Offenlegungsverordnung oder von anderen politischen Maßnahmen? Was erwarten Sie da? Und vielleicht gibt es auch eine Möglichkeit, das mal zeitlich einzukleiden. Wann dürfen wir da was erwarten?
Also die Ergebnisse dieser Konsultation der SFDR, die liegen seit dem Jahreswechsel auf dem Tisch. Die Kommission arbeitet ja immer noch mit der Plattform on Sustainable Finance zusammen. Da erwartet man quasi täglich oder wöchentlich deren finale Empfehlung, wie das auszugestalten ist. Jetzt bin ich kein Jurist. Man muss vermutlich, wenn man bei der SFDR ganz oben ansetzt, ist man bei Level 1, in der konkreten Ausgestaltung dann Level 2. Wir hören aus dem Markt jetzt schon, und wir reden auch selber, mit der ESMA gestern war wieder ein Workshop, da waren die Professoren Wilkens und Busch, mit denen wir auch zusammenarbeiten, da. Auch Agenturen reden mit denen. Naja, bevor das dann so konkret wird, vermutlich 2 Jahre, das hören wir. Ich bin jetzt auch kein Jurist. Also das heißt, es wird noch etwas dauern. Und, aber was uns wundert, sie müssen eigentlich die EU bei der MiFID und IDD ansetzen, weil wenn wir jetzt wieder einen neuen Exercise machen oder das versuchen, möglichst aufwandsreduzierend so zu gestalten, dass es zwar neue Regulatorik gibt, die aber vieles vereinfacht, ja. Wenn du dann an der Kreuzung bist als Berater und kannst nur auf 3 Wegen mit dieser MiFID-Präferenzabfrage dich bewegen, dann haben wir nichts gewonnen in Sachen Beratung. Also auch da erwarten wir jetzt wirklich ein Statement, wie weit das dann kombiniert wird, damit die Beratung des an sich natürlich attraktiven Themas und notwendigen auch wieder einfacher wird. Beispielsweise mit solchen Produktkategorien.
Ja, also wir brauchen auch eine Synchronisierung. Dann ist der Versuch einer zusammenfassenden Schlussfrage, wenn ich mir das alles so vorstelle, Sie haben ja sehr viel Erfahrung mit Siegeln und mit Kennzeichnung und mit Standards, dann ist das, was man sich vorgenommen hat, nämlich die nachhaltige Qualität von Finanzanlagen, jetzt dem Kunden transparent zu machen, bisher sehr kompliziert. Sie, wenn ich Sie richtig verstehe, aber korrigieren Sie mich bitte, wir sind auf dem Weg, ein paar Dinge da zu verbessern, aber insgesamt ist dieses Thema scheinbar tatsächlich nicht sehr trivial. Also das höre ich raus, wenn Sie sagen, wir haben dann mehrere verschiedene Produktkategorien oder Unterscheidungen, Differenzierung, aber es bleibt ein hohes Maß an Verantwortung beim Anleger, beim Kunden dieser Finanzprodukte, sich dann selbst ein Bild zu machen. Ist das richtig verstanden?
Es ist wie bei einer Geldanlage, die schon etwas komplex für normale Anlegende ist, aber wir müssen uns von dem Gedanken verabschieden, dass das junge Pflänzlein Nachhaltigkeit so einfach ist. Jeder hat eine eigene Vorstellung weiterhin, trotz Regulatorik oder vielleicht auch wegen der Regulatorik. Und man muss sich halt schon ein bisschen reinknien. Manchmal gehe ich so weit und sage, vielleicht ist das Thema nicht für jeden geeignet, wenn er sich mit dieser Komplexität nicht halbwegs auseinandersetzt. Das ist aber auch für Demokratie vielleicht eine jetzt gerade passende Analogie. Ich muss mich halt auseinandersetzen, wie entsteht denn Demokratie und so weiter. Aber das ist sicherlich so. Was mir noch wichtig ist zu sagen, ich glaube, auf die Regulatorik zu warten, ist verschenkte Zeit. Es gibt ja Initiativen, die, ob das Angebote sind, wo man im Internet recherchieren kann, ob das Scoring-Ansätze sind. Wir haben im FNG-Siegel jetzt auch einen Vorstoß gemacht. Also freiwillige Initiativen, wo es auch nicht wenig Produktanbieter gibt, die sich diesen Dingen anschließen. Und dieses Vakuum, was es jetzt gibt, bis dann eine regulatorische, vielleicht so inhaltliche Standardisierung kommt, dass wir auch gar keine Labels mehr brauchen, da gibt es immer noch Möglichkeiten mit Dingen, die am Markt ja schon existieren oder wir wollen im Frühjahr loslegen, sich daran auch zu orientieren. Letzten Endes entscheidet ja der Markt, was dann sich wie durchsetzt.
Ja. Allerletzte Frage, weil nicht nur die Vorgaben müssen wieder neu gedacht und revidiert werden. Sie selbst haben auch erlebt, dass die Organisation eine neue Struktur bekommen hat. Die viele kennen Sie ja sozusagen noch aus der Vorgängerinstitution. Die Frage, ist die Reorganisation und der Übergang in First abgeschlossen? Ist das jetzt soweit beendet bei Ihnen?
Also wir arbeiten seit Januar 24, nachdem dieser Streit kulminiert ist, wieder ganz normal mit dem FNG zusammen. Das Siegel ist natürlich weiterhin dem FNG, es ist dem FNG-Siegel, es war immer dem FNG. Und wir haben auch die aktuelle Bewerbungsrunde, es sind schon wieder über 200 Bewerber gekommen. Das läuft, das funktioniert, wir sind konstruktiv. Also wir sind froh, dass wir dieses Gewitter im Grunde genommen hinter uns haben und gucken ja schon in 2025, wie es weitergeht. Also von der überrascht mich die Frage ein bisschen, weil wir normal funktionieren. Aber gut, dass Sie fragen, das Siegel funktioniert im Grunde genommen wie immer. Wir planen eine Aufteilung auch aufgrund der Regulatorik, aber die Funktionsweise zwischen uns, dem Wissenschaftsverein und dem FNG läuft. Vielleicht darf man sagen, dass wir aus der Not eine Tugend gemacht haben, weil vorher war ich angestellter Geschäftsführer einer Tochter. Jetzt macht das dieser Wissenschaftsverein komplett alleine. Also die Unabhängigkeit, die uns immer wichtig war, ist auch jetzt einfach auch strukturell, formell da integriert.
Ganz herzlichen Dank dafür. Ja, ganz herzlichen Dank auch für das gesamte Gespräch und für ein paar Einblicke darin, dass es gar nicht so trivial ist, Nachhaltigkeit zu übersetzen und dann auch dem Anleger transparent zu machen. Roland Kölsch, ganz herzlichen Dank. Wir freuen uns, Sie vielleicht, wir haben Sie ja vor 2 Jahren hier mal im Podcast gehabt, vielleicht auch nächstes Jahr oder übernächstes Jahr dann wieder hier zu begrüßen. Herzlichen Dank.
Lieben Dank, Detlef Fechner. Auf bald.
Und nun zu unserem Nachrichtenblock zum Thema ESG. Mein Name ist Franz Kongbui und ich spreche mit Wolf Brandes. Hallo Wolf.
Hallo.
Wolf, warum sind nachhaltige Investmentfonds 2024 so erfolgreich?
Nachhaltige Fonds sind 2024 auf einem Höhenflug. Sie haben ein Rekordvolumen von satten 3,5 Billionen Dollar erreicht. Interessant ist, dass die Zuflüsse zwar etwas langsamer waren, 20 Milliarden Dollar im ersten Halbjahr, aber trotzdem haben sie im Vergleich zu traditionellen Fonds gut abgeschnitten. Die Rendite von nachhaltigen Fonds liegt bei 1,7%, während herkömmliche Fonds nur 1,1% erreicht haben. Warum ist das so? Ganz klar, nachhaltige Fonds setzen stark auf Unternehmen, die von der Energiewende profitieren. Etwa 57% des Portfolios bestehen aus solchen Aktien. Außerdem sind sie weniger volatil, was das Risiko von Verlusten minimiert. Das macht sie gerade in unsicheren Zeiten zu einer attraktiven Wahl für viele Anleger.
Aber da muss ich nochmal nachfragen, warum performen denn nachhaltige Fonds oft besser als traditionelle?
In den letzten 5 Jahren haben nachhaltige Fonds die traditionellen Fonds kontinuierlich übertroffen. Wenn du zum Beispiel Ende 2018 $100 in einen nachhaltigen Fonds investiert hattest, hättest du Mitte 2024 ganze $135 draus gemacht. Bei den traditionellen Fonds wären es dagegen nur $129 gewesen. Ein Hauptgrund ist, dass nachhaltige Fonds oft auf Unternehmen setzen, die von Megatrends wie der Energiewende oder der Dekarbonisierung profitieren. Diese Unternehmen haben einfach ein starkes Wachstumsmodell. Außerdem sind nachhaltige Fonds tendenziell weniger schwankungsanfällig, also sicherer, was sie gerade in unsicheren Marktphasen sehr attraktiv macht.
Und wie sieht die Lage der nachhaltigen Fonds in Europa aus? Und was bedeutet hier die europäische Offenlegungsverordnung?
Europa spielt im Bereich nachhaltiger Investmentfonds eine führende Rolle. Ganze 88% des weltweiten Volumens nachhaltiger Fonds kommen aus Europa. Im ersten Halbjahr 2024 haben europäische Fonds eine Rendite von 1,8% eingefahren, etwas mehr als traditionelle Fonds mit 1,6%. Ein wichtiger Punkt ist die europäische Offenlegungsverordnung. Sie sorgt dafür, dass Fonds genau erklären müssen, was sie nachhaltig tun und teilt sie in verschiedene Kategorien ein. Artikel 6, Artikel 8, das sind die hellgrünen Fonds und Artikel 9, das sind die dunkelgrünen Fonds. Besonders die Artikel 8 Fonds sind gefragt. Sie machen 50% des europäischen Volumens aus und haben 2024 satte $98 Milliarden an neuen Zuflüssen gesehen. Das zeigt, dass die Nachfrage nach ESG-Fonds in Europa ungebrochen ist, vor allem bei hellgrünen Fonds.
Jetzt geht es um die Frage, was sind Klimaschutzverträge und welche Unternehmen profitieren davon?
Klimaschutzverträge sind ein neues Instrument des Wirtschaftsministeriums zur Förderung der Dekarbonisierung energieintensiver Unternehmen. Sie sollen helfen, klimafreundliche Produktionsmethoden zu finanzieren, die noch nicht konkurrenzfähig sind. In der ersten Runde wurden 15 Unternehmen mit bis zu 2,8 Milliarden Euro gefördert, darunter bekannte Namen wie BASF, Südzucker und Tesa. Das größte Projekt stammt von der Papierfabrik Adolf Jass, die 563 Millionen Euro erhält, um Erdgas durch Elektrifizierung zu ersetzen. Jedes dritte Projekt setzt auf den Einsatz von Wasserstoff.
Okay, spannend. Aber wie funktionieren diese Klimaschutzverträge und welche Vorteile bieten sie?
Die Klimaschutzverträge laufen über 15 Jahre und gleichen die Mehrkosten klimafreundlicher Verfahren im Vergleich zu konventionellen Methoden aus. Unternehmen erhalten schrittweise Förderungen, die an CO2-Einsparungen gekoppelt sind. Zudem bieten die Verträge eine Absicherung gegen schwankende Strom- und Wasserstoffpreise. Sollte die neue Technologie irgendwann günstiger als herkömmliche Verfahren werden, müssen die Unternehmen Fördergelder zurückzahlen. So wird die Umwandlung auf klimafreundliche Produktion langfristig attraktiv gemacht.
Und wo du gerade langfristig sagst, wie sieht die Zukunft der Klimaschutzverträge aus?
Obwohl die erste Auktionsrunde verhalten verlief, es gab nur 17 Bewerbungen, wird die zweite Runde, die noch dieses Jahr startet, viel größer. Bereits 130 Unternehmen haben Interesse angemeldet und es geht um ein Fördervolumen im niedrigen zweistelligen Milliardenbereich. Allerdings könnten die Fördermittel aufgrund der Haushaltslage geringer ausfallen. Ursprünglich war ein Volumen von bis zu 19 Milliarden Euro geplant. Nun ist eine Kürzung von ein Drittel im Gespräch. Trotzdem sieht Wirtschaftsminister Habeck Deutschland mit den Klimaschutzverträgen als Vorreiter in Europa.
Und beim nächsten Thema geht es um die DWP Bank. Die hat nämlich ESG-Daten für Kryptowährungen integriert. Wolf, warum?
Die DWP Bank hat sich entschieden, ESG-Daten für Kryptowährungen von Crypto Risk Metrics zu nutzen, um Greenwashing im Kryptobereich zu vermeiden. Seit Anfang 2024 arbeitet die Bank mit dem Dienstleister zusammen und bezieht diese Daten, um den Handel mit digitalen Assets wie Bitcoin auf ihrer Plattform nachhaltiger zu gestalten. ESG-Daten helfen, die Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekte von Kryptowährungen zu bewerten und transparenter zu machen.
Okay, das klingt etwas komplex. Wie unterstützt Crypto Risk Metrics die DWP Bank bei der Integration von ESG-Daten?
Crypto Risk Metrics liefert der DWP Bank neutrale ESG-Daten für Kryptowährungen, die frei von Interessenkonflikten sind. Das Startup nimmt keine Zahlungen von Blockchain-Protokollen an, um sicherzustellen, dass die ESG-Kennzahlen unabhängig bleiben. Diese Daten werden auf der Plattform der DWP-Bank verwendet, die Banken und Sparkassen den Handel mit digitalen Vermögenswerten erleichtert und gleichzeitig Nachhaltigkeitsstandards im Kryptohandel sicherstellt.
Und welche Rolle spielt Crypto Risk Metrics im Kryptomarkt? Wie arbeiten Sie mit anderen Unternehmen zusammen?
Crypto Risk Metrics hat sich als wichtiger ESG-Datenanbieter im Kryptomarkt etabliert. Neben der DWP-Bank arbeitet das Hamburger Startup auch mit Bitpanda, einem weiteren Großkunden, zusammen. Bitpanda nutzt die ESG-Daten, um Greenwashing zu verhindern und transparente Nachhaltigkeitsbewertung für 420 digitale Assets zu bieten. Darüber hinaus ist Crypto Risk Metrics der ESG-Datenanbieter der ISO-Vergabestelle für digitale Toten und kooperiert mit Datenprovider wie Infront und der Börse Stuttgart.
Okay, vielen Dank, Wolf. Das war jetzt unser Nachrichtenblock zu der aktuellen Episode von Nachhaltiges Investieren. Wir hoffen, dass Sie uns nachhaltig gewogen bleiben und in 2 Wochen wieder reinhören.
Das war Nachhaltiges Investieren, der Sustainable Finance Podcast der Börsenzeitung. Diese Episode wurde präsentiert von Union Investment.